Dieser Look, sehr nice. Den hätte ich auch gern. I want one of
those. Nicht träumen. Shoppen in der Fussel Modestraße findest du deinen Lieblingsstyle. Gönn dir was Schönes. Fussel.
Ohne SN fehlt etwas. Tatvertrag Ute Zeichet. Beetle performe I Obertauer. Belli reiht die Mauer ida. Iwert Arich 3:2 für Österreich. Salzburger Fiatskadal aufgedeckt. Die Salzburger Nachrichten füllen Wissenslücken seit 80 Jahren. Jetzt Abo ohne Wissenslücken sichern unter abo.sn.at.
Gönn dir dein Shopping-Date und finde deinen persönlichen Lieblingsstyle in der Fussel Modestraße. Gönn dir was Schönes.
Fussel. SN4. Homebase. I don't wanna be without your love.
Your feet. Like Sugar, Chaka Khan. Nach dem Berufungsprozess von Sebastian Kurz, der rechtskräftigen Verurteilung von Karl-Heinz Grasser, jahrelangen Ermittlungen gegen Heinz Christian Strache und andere Politikerinnen von FPÖ und ÖVP und nach 34 Schuldsprüchen gegen Donald Trump diskutieren der Politikwissenschaftler Peter Filzmaier und ZIP2-Moderator Armin Wolf über das Verhältnis von Politik und Justiz. Und zwar in unserem Erfolgspodcast Der Professor und der Wolf. Das hört ihr jetzt in der Homepage und das Video dazu findet ihr auf fm4.orf.at. Hier ist eine weitere Folge von Der Professor und der Wolf.
ZIP 2 und FM4 präsentieren
Der Professor und der Wolf mit Peter Filzmaier und Armin Wolf.
Hallo zu einer neuen Ausgabe von Der Professor und der Wolf. Der Professor, das ist Peter Filzmaier, Politologe an den Universitäten Graz und Krems. Hallo Peter.
Hallo Armin.
Und mein Name ist Armin Wolf, ich bin Journalist und moderiere im ORF die Zeit im Bild 2. Unser Thema heute ist Politik und Justiz und dafür gibt es einige aktuelle Anlässe. Den Freispruch für Ex-Kanzler Sebastian Kurz, die Anklage gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger oder die Verurteilung des ehemaligen Finanzministers Karl-Heinz Grasser und auch die seit Jahren laufenden Ermittlungen in der Ibiza-Affäre.
Das Verhältnis von Politik und Justiz ist national und international spannend und auch angespannt. In den USA wurde ein Präsident gewählt, der 34 Mal verurteilt wurde, bei dem ein Zivilgericht festgestellt hat, dass er sexuellen Missbrauch begangen hat. Und im vergleichsweise kleinen Österreich hat Herbert Kickl die Aussage getätigt, das Recht habe der Politik zu folgen und nicht etwa umgekehrt die Politik dem Recht. Wir werden also auch grundsätzlich über den Rechtsstaat sprechen und das, was ihn ausmacht.
Jetzt muss man noch vorausschicken, wir sind beide keine Juristen. Peter Filzmeier ist Politologe, ich bin Journalist. Wir werden das also politisch analysieren und wir beginnen mal in Österreich beim Freispruch für Ex-Kanzler Sebastian Kurz in seinem Prozess wegen falscher Zeugenaussage im Berufungsprozess. Da wurde er jetzt freigesprochen. Wie wichtig war denn dieser Freispruch, Peter, für Sebastian Kurz und für allfällige Pläne für ein politisches Comeback? Momentan dementiert er ja eher, dass er solche Pläne hat.
Wenn Sebastian Kurz Comeback-Pläne haben sollte, dann ist der jetzige Freispruch nur ein erster Schritt dafür, denn noch laufen weitere staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen ihn als Beschuldigten. Da geht es um das sogenannte Beinschab-Tool und in der Inseraten-Affäre. Die Meinungsforscherin Sabine Beinschab, die steht als Kronzeugin zur Verfügung, hat vom Finanzministerium Umfragen beauftragt bekommen, die sachfremd waren. Da ging es nicht um Finanz- und Steuerdinge. Und eine Boulevardzeitung soll, so der Vorwurf, diese Umfragen veröffentlicht haben und im Gegenzug Regierungsinserate erhalten haben. Sebastian Kurz war weder Finanzminister, noch hat er persönlich je irgendeine Umfrage beauftragt und er hat auch nie ein Inserat geschaltet, aber er soll, die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft lauten so, der Bestimmungstäter gewesen sein. Das wäre eine Art Anstifter. Aber da wissen wir nicht nur, dass die Unschuldsvermutung gilt, ob es überhaupt zu einer Anklage je kommt und noch weniger wissen wir, ob es dann einen Freispruch oder Schuldspruch geben würde.
Da reden wir gleich noch darüber, bleiben wir noch kurz bei diesem Freispruch wegen falscher Zeugenaussage. Der ist jetzt in der zweiten Instanz gefallen, das heißt, er ist rechtskräftig, Sebastian Kurz ist unschuldig. Was hätte es denn für ihn bedeutet, wenn der Schuldspruch aus der ersten Instanz bestätigt worden wäre und er wäre jetzt rechtskräftig wegen falscher Zeugenaussage verurteilt? Wäre die politische Karriere von Sebastian Kurz damit ein für alle Mal beendet gewesen?
Formal aus rechtlicher Sicht nein, denn ich bin in Österreich nur von einem politischen Amt ausgeschlossen, beziehungsweise darf nicht für ein solches kandidieren, wenn ich zumindest 6 Monaten unbedingter Haft verurteilt wurde oder zumindest 12 Monaten bedingter Haft. Das erstinstanzliche Urteil mit damals einem Schuldspruch für Sebastian Kurz waren 8 Monate bedingte Haft. Dagegen hat die Staatsanwaltschaft auch nicht berufen. Er wäre also unter dieser Grenze von 12 Monate bedingt gewesen. Realpolitisch hätte es natürlich anders ausgesehen. Es wäre kaum vorstellbar gewesen, dass die ÖVP, seine Partei, großes Interesse an einem dann vorbestraften Spitzenkandidaten gehabt hätte und auch die Begeisterung für eine allfällige neue Kurzpartei in der Öffentlichkeit wäre wohl enden wollend gewesen.
Jetzt gibt es aber, wie du schon erzählt hast, noch weitere Ermittlungen in dieser sogenannten Inseraten-Affäre. Wie problematisch kann denn diese Causa für Kurz noch werden?
Es ist der schwerwiegendere Fall, ohne jetzt bagatellisieren zu wollen, den jetzigen Vorwurf, der mit einem Freispruch geendet hat, einer Falschaussage im Untersuchungsausschuss des Parlaments. Das ist kein Kavaliersdelikt, denn das ist das stärkste Kontrollinstrument des Parlaments gegenüber der Regierung im Nationalrat und dort herrscht auch Wahrheitspflicht. Aber bei den anderen geschilderten Delikten geht es um Amtsmissbrauch und um Korruption und das wäre mit viel höheren Haftstrafen bedroht, theoretisch sogar für mehrere Jahre.
Jetzt wissen wir nicht, ob es zu einer Anklage kommt. Die allermeisten Experten rechnen mit einer. Aber nehmen wir mal an, Kurz wird gar nicht angeklagt oder am Ende freigesprochen. Dann war er ja trotzdem in dieser Inseraten-Affäre mehrere Jahre lang Beschuldigter. Es gab eine beispiellose Hausdurchsuchung im Kanzleramt, hat es vorher noch nie gegeben. Und Kurz musste letztlich auf Druck der Grünen als Bundeskanzler zurücktreten und er ist zumindest vorerst aus der Politik ausgeschieden. Falls sich am Ende herausstellt, er ist unschuldig. Wie kann man das dann eigentlich alles rechtfertigen?
Es ist das Wesen eines Rechtsstaates, dass in Strafverfahren sowohl ein Freispruch wie ein Schuldspruch möglich ist. Würde man schon vorher wissen, der ist eh schuldig und wird verurteilt, dann wäre das nicht das Wesen einer Demokratie, sondern das Wesen einer Diktatur. Und die Rechtslage in Österreich ist so, die Staatsanwaltschaft muss anklagen, wenn sie der Meinung ist, dass mit höherer Wahrscheinlichkeit, das gilt aber auch für 50,01% Wahrscheinlichkeit, ein Schuldspruch erfolgt. Das heißt, im Umkehrschluss mit bis zu 49,99% Wahrscheinlichkeit kann es auch einen Freispruch geben. Und damit muss man in einem Rechtsstaat leben, denn deshalb nicht ermitteln oder gar niemand anklagen, das ist auch keine Lösung.
Aber jetzt sagt der ehemalige Finanzminister Gernot Blümel, gegen den ja auch ermittelt wurde, aber das Verfahren wurde ohne Anklage eingestellt, also ist nichts übergeblieben. Und er sagt aber, eine solche Verfolgung durch die Staatsanwaltschaft, die bedeutet für Politiker so etwas wie den sozialen Tod. Durch die permanente mediale Berichterstattung über jeden jeden Schritt über Monate und Jahre hinweg die öffentliche Diskussion, die einen praktisch immer vorverurteilen würde, und weil trotz Einstellung oder Freispruchs irgendwie trotzdem immer irgendwas hängen bleibt. Und der ehemalige FPÖ-Chef Strache zum Beispiel, den haben ja neben dem Prestigeverlust die Anwaltskosten fast finanziell ruiniert, obwohl er noch in keinem einzigen Verfahren verurteilt wurde. Wie groß ist dieses Problem?
Das Problem ist sehr groß und ich orte zwei Problemaspekte. Der erste hat bei weitem nicht nur mit Politikern zu tun. Das ist die enorm lange Verfahrensdauer, die natürlich für den Angeklagten, aber auch seine Familie, unabhängig ob später ein Freispruch oder Schuldspruch kommt, eine große Belastung darstellt, die berufliche Tätigkeit einschränkt. Man bleibt oft auf den Kosten sitzen. Und der zweite Problembereich ist schon politikerspezifisch. Wenn ein Verfahren besondere öffentliche Aufmerksamkeit erreicht, dann ist das selbstverständlich in Politikerverfahren, bei Politikerprozessen. Die haben ja ein öffentliches Amt und es gibt naturgemäß mehr öffentliches Interesse. Und da wird nicht nur in dieser öffentlichen Debatte oft die Unschuldsvermutung missachtet, sondern es gibt geradezu Beschimpfungen und das ist eine sehr große Belastung.
Jetzt hast du schon gesagt, der Ex-Finanzminister Grasser hat es vom Beginn der Ermittlungen bis zu seiner rechtskräftigen Verurteilung vor ein paar Wochen fast 16 Jahre lang gedauert. Gegen den ehemaligen FPÖ-Chef Strache wird in der Spätzeit Affäre seit 6 Jahren ermittelt und es gibt noch nicht mal eine Anklage, geschweige denn einen Prozess. Muss das so lange dauern?
Nein, oder jedenfalls meinen führende Juristen und Strafrechtsexpertinnen und Experten, nein. Im Fall Grasser, wo es eben 16 Jahre gedauert hat bis zu einem letztinstanzlichen Urteil, hat sogar der oberste Gerichtshof die Haftstrafe von 8 Jahren in der ersten Instanz auf 4 Jahre halbiert und hat das mit dieser langen Verfahrensdauer, die auch emotional für den Betroffenen trotz im Fall Grasser seiner Schuld unzumutbar wäre, 4 Jahre für angemessen erachtet. Und es hat auch eine Diskussion begonnen, wie kann ich diese Verfahren verkürzen, wird dann oft sehr leichtfertig gesagt, ja, die Anwälte des Angeklagten verzögern ja auch mit Anträgen, man muss es aber wohl auch verkürzen können, ohne die Rechte von Angeklagten zu beschneiden. Und zum Fall Kurz, da hat es 4 Jahre gedauert, hat Robert Kehrt, Rechtsprofessor an der Wirtschaftsuniversität Wien in der ZIB 2, sehr schlüssig ausgeführt. Letztlich ging es um eine relativ einfach klingende Rechtsfrage. Hat Sebastian Kurz in seiner Aussage im Untersuchungsausschuss des Nationalrats die Wahrheit gesagt, ja oder nein? Und war informiert und involviert in Postenbesetzungen? Die Schlüsselpassage ist nur wenige Zeilen im Protokoll lang und selbst wenn man die gesamten paar Stunden heranzieht, dieser Aussage von Sebastian Kurz, dann kann das nicht 4 Jahre dauern, denn es geht ja nicht darum, ob das richtig oder falsch war, dass er involviert war in die Postenbesetzungen. Die Antwort ist ja. Es geht auch nicht darum, ob das anderswo in Interviews geschönt hat oder auch gelogen hat darüber. Es geht nur darum, hat er in diesen paar Stunden die Wahrheit gesagt, und 4 Jahre für die Wahrheitsfindung ist schon arg lang.
Jetzt lässt ja Sebastian Kurz keinen Zweifel daran, dass er glaubt, dass diese Anklage gegen ihn politisch motiviert war. Und schon ganz am Anfang der Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft hat Sebastian Kurz ja noch als Kanzler von angeblichen roten Netzwerken in der Justiz gesprochen. Und fast alle Politiker, gegen die ermittelt wird oder die vor Gericht stehen, fühlen sich ja politisch verfolgt. Karl-Heinz Grasser, der jetzt rechtskräftig zu 4 Jahren im Gefängnis verurteilt wurde, behauptet das ja heute noch, dass das alles nur politisch motiviert war. Hältst du das für möglich in Österreich, dass jemand aus parteipolitischen Motiven von der Staatsanwaltschaft verfolgt oder von einem Gericht verurteilt wird?
Von der Staatsanwaltschaft oder den Gerichten nein. Man kann bei keinem Beruf, also auch nicht bei Staatsanwälten und Richtern, ausschließen, dass es eine Person gibt, die besser einen anderen Beruf ergriffen hätte, also nicht korrekt handelt. Aber Pauschalvorwürfe sind höchst problematisch. Das wäre ja ähnlich, wenn man das umdreht und sagt, alle Politiker sind korrupt, weil es in Einzelfällen Verurteilungen wegen Korruptionsdelikten gibt. Und man sagt auch nicht, alle Beamten sind faul, alle Ärzte sind geldgeil, alle Priester sind Kinderschänder. Pauschalurteile sind Unsinn und erst recht ist das sensibel, wenn es um unabhängige Gerichte und um Staatsanwaltschaften geht.
Jetzt haben ja sowohl Grasser als auch Kurz auch vehement behauptet, der Richter bzw. die Richterin, von denen sie verurteilt worden, wären befangen gewesen. Also gegen sie voreingenommen aus politischen Gründen und deswegen wären die Urteile schon von vornherein ungültig. In beiden Fällen haben die Berufungsgerichte gesagt, das stimmt nicht, von Befangenheit keine Spur. Ist das eine politische Taktik mit dem Vorwurf der Befangenheit?
Ja, aber es ist keine spezielle Taktik nur von Politikern. Denn wenn ich mit einer Verurteilung rechnen muss, dann meine ich als Politiker bei den eigenen Anhängern und generell in der Öffentlichkeit besser dazustehen, wenn ich in den Raum stelle, der Richter war ja sowieso befangen. Rechtlich hat diese Taktik freilich ein Ablaufdatum, denn ich kann vor dem ersten Prozess, also in der ersten Instanz, einen Befangenheitsantrag stellen, auch während des Prozesses in der ersten Instanz. Ich kann nachher Nichtigkeitsbeschwerde anmelden, weil der Richter befangen wäre. Nur wenn diese Anträge abgelehnt werden, dann ist rechtlich die Sache abgeschlossen. Ich kann es weiter meinen, es bringt mir nur nicht. Und ob es ein Vorteil ist, wenn ich pauschal Gerichte in der Öffentlichkeit negativ darstelle, vor Gericht bringt das wohl auch nichts.
Apropos politische Taktik, da gibt's ja seit ein paar Jahren einen eigenen Begriff, Litigation PR, zu Deutsch ungefähr so etwas wie die Öffentlichkeitsarbeit in oder rund um Prozesse. Was ist damit gemeint?
Gemeint ist eine begleitende Öffentlichkeitsarbeit, während Gerichtsverfahren laufen. Und das ist auch das gute Recht von allen Angeklagten, denn diese Verfahren dauern sehr lange. Das heißt, mein Ruf, mein Image wird hier jahrelang geprägt und wohl im Regelfall verschlechtert. Da darf ich in den Medien und sonst in der Öffentlichkeit meine Sicht der Dinge, meine Argumente darstellen, auch Argumente bringen, die vor Gericht so nicht zugelassen werden. Und es gibt Kommunikationsagenturen oder auch Anwaltschaften, Praxen, die das als zusätzliche Dienstleistung sogar anbieten.
Das ist übrigens die Hauptquelle, wie Journalist und Journalistinnen zu Akten aus Prozessen kommen. Die kriegen die nicht unter der Hand verbotenerweise von Staatsanwälten oder gar von Richtern zugesteckt, wie manchmal Politiker glauben, sondern im Normalfall von Anwälten oder Anwältinnen, die Litigation PR für ihre Klienten machen wollen und die ja alle Akteneinsicht in die Verfahren haben. Nochmal kurz zur Befangenheit. Jetzt haben ja Richter und Richterinnen vermutlich ja auch private politische Meinungen und finden manche Politiker super und andere Politikerinnen ganz furchtbar. Kann man da als Politiker, vor allem wenn man jemand ist, der sehr polarisiert, trotzdem immer ein unparteiisches und faires Verfahren erwarten, noch dazu, wo die Richter ja selber beurteilen, ob sie befangen sind oder nicht?
Ja, das können Richter wunderbar hinkriegen. Das wird ja in anderen Berufen auch verlangt. Ich unterrichte auch an einer Universität und die meisten Studierenden sind mir sehr sympathisch und es gibt einige wenige, die mir ziemlich unsympathisch sind. Ich muss aber all diese prüfen. Es ist auch menschlich, dass ich Sympathie- und Antipathiegefühle habe, aber ich muss sie gleich behandeln bei der Prüfung. Und wenn es jetzt beispielsweise ein Punkteschema für die Notengebung gibt, dann muss ich es hinkriegen, dass ich da nicht eine kreative Berechnungsform erfinde, um einen mir unsympathischen durchfallen zu lassen. Warum sollte ich das auch tun? Den sehe ich bei einer Lehrveranstaltung und ich würde meine Uni-Karriere riskieren mit unfairen Beurteilungen. Das kriegt auch jeder Lehrer hin, das kriegen Verkäuferinnen und Verkäufer hin, denen auch nicht jeder Kunde gleich sympathisch ist. Und Richter sind dann noch viel besser als ich auf der Uni, die kriegen das in 99,9% der Fälle auch hin.
Jetzt andererseits sind Richter ja Beamte und haben auch Vorgesetzte und es könnte zumindest theoretisch auch politischen Druck auf sie geben. Wie sichergestellt, dass Gerichte wirklich unabhängig sind?
Richter sind besonders geschützt. Also wenn ein Politiker zum Beispiel den Chef eines Richters, also den Vorsteher des jeweiligen Gerichts, anruft und sagt, du musst jetzt versuchen, deinen Richter, deinen Angestellten unter Anführungszeichen zu beeinflussen, dann wird das nichts bringen, denn inhaltlich sind Richter weisungsfrei. Der Chef kann ihnen also nicht sagen, du musst so oder so urteilen und sie sind auch nicht abberufbar. Also man kann ihnen auch nicht drohen, dass sie rausgeschmissen werden, wenn sie das unter Anführungszeichen wieder falsche Urteil sprechen. Sie können nur unter besonderen Bedingungen in speziellen Verfahren abgesetzt werden, wenn sie selbst was Strafrechtliches anstellen. Und so gesehen können Richter übrigens auch sehr gelassen sein, was die Medienberichterstattung betrifft.
Das ist aber bei den Staatsanwaltschaften anders. Die sind weisungsgebunden an die Oberstaatsanwaltschaften und letztlich an die Justizministerin. Und gerade in Fällen gegen Politiker müssen sie ja jeden einzelnen ihrer wichtigen Ermittlungsschritte sogar genehmigen lassen.
Das sind die sogenannten glamourosen Fälle. Mit C, nicht mit G, sondern mit O.
Ja, das müssen wir kurz erklären. Das heißt nämlich nicht glamourös, wie oft in Medien zu stehen ist. Das kommt nicht von Glamour oder von Glamour, sondern es heißt glamouros mit C vorn und klamoros eben. Wo kommt das her?
Das kommt aus dem Lateinischen, bedeutet laut, lärmend, und gemeint sind Fälle, wo schon vorher abschätzbar ist, dass sie besondere öffentliche Aufmerksamkeit erreichen werden, dass es manchmal sogar ein Medienspektakel, aber jedenfalls eine intensive Medienberichterstattung geben wird. Und das ist speziell bei Politikerprozessen sicher immer so.
Und in solchen Fällen muss die Staatsanwaltschaft eben ihre Ermittlungsschritte oder ob sie Anklage erhebt oder einstellt, genehmigen lassen von der Oberstaatsanwaltschaft. Es geht dann rauf bis ins Ministerium. Und ich erinnere mich da zum Beispiel an eine frühere Inseratenaffäre rund um einen Bundeskanzler, nämlich um Werner Faymann von der SPÖ, bei dem letztlich das Justizministerium der Staatsanwaltschaft per Weisung untersagt hat, Anklage zu erheben. Es gab nie eine Anklage gegen Faymann. Ist sowas nicht problematisch?
Das ist problematisch und wird auch immer wieder kritisiert, weil Österreich gehört zu mittlerweile sehr wenigen europäischen Ländern, wo eben diese Weisungen von einer Politikerin, einem Politiker, eben der Justizministerin, dem Justizminister erteilt werden. Und das sind Parteipolitiker. Man hat früher versucht, diese Kritik abzuschwächen, dass es Tradition war, parteifreie Menschen zu Justizministern zu machen, ist aber nur eine Abschwächung und keine Lösung, denn die werden trotzdem vom Bundeskanzler, dem Bundespräsidenten vorgeschlagen und müssen eine Parteimehrheit im Nationalrat hinter sich haben, um nicht abberufen zu werden. Deshalb gibt es eine Diskussion, ob es nicht eine Art Generalstaatsanwaltschaft, einen Generalstaatsanwalt, eine Generalstaatsanwältin geben soll, die diese Weisungen erteilt. Das wäre eine Person, von der man höchste juristische Qualifikation als Ernennungserfordernis verlangen kann, aber eben nicht einen parteipolitischen Hintergrund. Und dann sind andere Komponenten auch kein Thema mehr, weil zum Beispiel, wenn ich diese oder jene Weisung in einem Politikerprozess erteile, dann platzt die Koalition. Das wäre diesem Generalstaatsanwalt reichlich egal.
Und eine solche Generalstaatsanwaltschaft steht jetzt auch im Regierungsübereinkommen, soll kommen, nicht eine einzelne Person, sondern ein Gremium soll das sein. Wahrscheinlich drei Menschen, war lange eine Streitfrage, ob das eine Person oder mehrere sein sollen. Und die ÖVP hat da in den letzten Jahren ihre Meinung geändert. Die war da immer dagegen. Und im Zuge der Ermittlungen gegen Sebastian Kurz hat sie da ihre Meinung geändert. Und sie hat ja da sehr, sehr heftig die Justiz kritisiert, eben die roten Netzwerke und andere. An dieser Kritik der ÖVP an der Justiz gab es wiederum auch viel Kritik, nämlich dass damit das Vertrauen in die Justiz untergraben wird. Da haben die ÖVP-Politiker dann wieder gesagt, irgendwie, das muss gehen, man muss in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie alles und jeden kritisieren dürfen, auch die Justiz, niemand ist in einem Rechtsstaat sakrosankt. Wie siehst du das?
Die Politikwissenschaft unterscheidet hier zwischen Meinungen, Einstellungen und Werten. Meinungen sind oft relativ kurzfristig auch veränderbar, meistens emotional, und selbstverständlich haben auch Politikerinnen und Politiker das Recht, wie jeder Bürger, jede Bürgerin, zu meinen, der hätte nicht verurteilt werden sollen, sondern freigesprochen werden sollen oder umgekehrt, oder die Strafe ist zu hoch und zu niedrig. Da stellt sich nur die Frage, ob es verantwortungsvoll ist, von Politikern und Politikern diese Meinung, hinter der mehr Parteitaktik oft steckt, als dass man das in der offiziellen politischen Funktion sagt, möglichst zu verbreiten. Kritischer wird's. Meinungsäußerungen sind selbstverständlich auch als Kritik möglich, wenn man beim Einstellungsbereich das Vertrauen in die Justiz untergräbt. Also wenn man behauptet, und das wäre typisch, es gäbe ja eine klassische Politikjustiz. Schon gar nicht darf man das im Wertebereich in einer Demokratie tun und auch nicht in der Verantwortung eines Politikers zu sagen, ich stelle die Unabhängigkeit der Justiz in Frage. Denn dann hätten wir Parteigerichte.
Ist es eigentlich für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft peinlich, dass immer wieder Ermittlungen gegen Politiker, die jahrelang dauern, über die jahrelang groß berichtet wird, entweder eingestellt werden oder letztlich vor Gericht mit Freisprüchen enden? Begünstigt das nicht den Verdacht, dass da gegen manche übermäßig hart vorgegangen wird?
Der Verdacht ist zahlenmäßig einfach nicht begründbar. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft selbst und das Justizministerium veröffentlicht Jahresberichte, und da ist es in circa der Hälfte der Fälle so, dass es Verurteilungen gibt. Also das würde immer im Sand verlaufen, ist einfach unrichtig. Und selbst bei den Fällen, wo es einen Freispruch gibt, müsste man eigentlich diejenigen mit der Diversion nicht dazu rechnen. Diversion ist eine Ausgleichszahlung, wo jemand ein Fehlverhalten zugibt, aber nicht strafrechtlich vorbestraft ist. Da war die Anklage gerechtfertigt, denn das ist kein klassischer Freispruch. Wenn man das zusammenzählt, führen bis zu 2/3 der Fälle der Wirtschafts- und Korruptionssachen-Staatsanwaltschaft letztlich zu einem Ergebnis, und das ist eine nicht schlechte Quote. Bei den aktuellen Prozessen rund um die komplexe Sachlage, wir haben es angesprochen, Inserate-Affäre, auch Postenbesetzungen aller Art, da gibt es vieles, was noch nicht entschieden ist, also da ist die Zahlenbilanz noch schwierig.
Muss man übrigens auch sagen, bei dem Verfahren jetzt gegen Sebastian Kurz wegen falscher Zeugenaussage gab es ja 3 Angeklagte ursprünglich, davon wurde einer, der Kabinettschef von Sebastian Kurz, verurteilt. Eine zweite Angeklagte, die ehemalige Casinos-Chefin, hat eine Diversion bekommen. Das heißt, sie hat eingestanden, dass sie was falsch gemacht hat, hat 100.000 Euro Strafe bezahlt und Sebastian Kurz wurde freigesprochen. Das heißt, 2 Drittel der Angeklagten hier haben offenbar tatsächlich was angestellt. Jetzt verlangt ja die ÖVP seit Jahren, dass die Medien nicht mehr aus den Ermittlungsakten bei laufenden Verfahren zitieren dürfen, eben um die Privatsphäre der Beschuldigten zu schützen, für die ja bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt. In Deutschland gibt es so eine ähnliche Bestimmung. In Österreich sagen viele Investigativjournalistinnen, wie zum Beispiel Florian Klenk, wichtige Prozesse, wie zum Beispiel das Buwok-Verfahren gegen Karl-Heinz Gasser, hätte es nie gegeben, ohne den öffentlichen Druck, der durch die Medienberichterstattung entstanden ist. Diese Verfahren wären sonst möglicherweise durch politischen Druck sehr schnell eingestellt worden. Hat das was?
Es ist differenzierter und komplizierter. Auch in Deutschland darf man über das Ermittlungsverfahren und über das, was in Akten steht, berichten. Man darf aber eben nicht allenfalls seitenlang wörtlich zitieren, was oft zu einer Gratwanderung wird, wo ein indirektes Zitat beginnt oder wo es ein allgemeiner Bericht ist. Da halte ich das österreichische Modell für besser, das allerdings sehr hohe journalistische Selbstverantwortung verlangt. Denn selbstverständlich ist es richtig als Punkt, dass in den Akten eines solchen Verfahrens auch private Dinge, die unter dem Persönlichkeitsschutz fallen, drinnen stehen. Zum Beispiel bei den Ermittlungen in der sogenannten Chat-Affäre über Chats des ehemaligen ÖVP-Generalsekretärs im Finanzministerium, Thomas Schmidt, da waren Texte und Fotos drinnen, die nicht nur sein Privatleben, sondern sogar sein Intimleben betroffen haben, und darüber gehört nicht berichtet, Punkt und aus. Aber dass das nicht in allen Fällen von Seiten der Medien immer eingehalten wird, steht auch außer Streit.
Und wie siehst du die Argumentation der ÖVP, dass diese gesamten Chatnachrichten in dieser Chat-Affäre, von denen ja viele wirklich berühmt geworden sind, wie ich liebe meinen Kanzler, kriegst eh alles, was du willst, soll ich ein Bundesland aufhetzen, die ÖVP ist eine Hure der Reichen, dass alle diese Chatnachrichten wären per se private Nachrichten gewesen, die die Öffentlichkeit nichts angehen?
Das sehe ich nicht als private Nachrichten, denn ich liebe meinen Kanzler war nicht auf beider Intimleben bezogen, sondern auf konkrete politische Handlungen bezogen, was man da macht und was man nicht macht. Und zum Beispiel der Satz von Sebastian Kurz in den Chats, ich werde ein Bundesland oder soll ich das tun, aufhetzen, war auf eine konkrete politische Maßnahme, die der damalige SPÖ-Bundeskanzler Kern und der Parteichef von Sebastian Kurz, ÖVP-Vizekanzler Mitterlehner, geplant haben, Sozialpolitik mit Leistungen für Kinder, die ihm aufgrund möglicher Popularität für die Genannten nicht gepasst haben. Und wenn ich da sage, soll ich ein Bundesland aufhetzen, ist das nicht privat, sondern politisch.
Was sich offenbar verändert hat, ist die, nennen wir es mal, Schamgrenze im Umgang der Politik mit der Justiz. Der ehemalige ÖVP-EU-Abgeordnete, frühere Innenminister Ernst Strasser, musste auf Druck seiner eigenen Parteispitze der ÖVP zurücktreten, als die Korruptionsvorwürfe gegen ihn durch ein heimlich gemachtes Video bekannt geworden sind. Als gegen den damaligen Bundeskanzler Faymann ermittelt wurde, eben in einer Inseratenaffäre, hat der damalige ÖVP-Chef sein Vizekanzler Spindlecker gesagt, wenn es eine Anklage gibt, muss Faymann zurücktreten. Ein angeklagter Kanzler, das geht einfach nicht. Aber jetzt wurde der amtierende ÖVP-Klubobmann August Wöginger angeklagt wegen einer Postenbesetzung. Und die gesamte ÖVP beteuert, kein Problem. Er hat unser volles Vertrauen und er bleibt als Klubobmann im Amt. Und bei der Wienwahl vor wenigen Wochen ist Karl Mahrer ÖVP-Spitzenkandidat geblieben, obwohl eine Anklage gegen ihn läuft. Hat sich da was verschoben?
Ja, und nicht unbedingt in die richtige Richtung. Selbstverständlich muss rechtlich die Unschuldsvermutung gelten. Das muss man auch ehrlich meinen. Und sie muss auch gelten bis zu einem Urteil in der letzten höchsten Instanz. Also auch bei einem Schuldspruch in erster Instanz gilt juristisch die Unschuldsvermutung. Nur gibt es eine politische Komponente, denn wenn jemand ein öffentliches Amt hat, dann ist ja die Aufgabe in diesem Amt der Republik zu dienen und zu nutzen. Und irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, wo ich diese Funktion Funktion, wenn ich Angeklagter vor Gericht bin, womöglich sogar in mehreren Verfahren, nicht mehr erfüllen kann. Dafür kann es aber keine rechtliche Lösung geben, sondern es muss ein demokratiepolitischer Grundkonsens sein. Und das macht schon Sinn, dass die rechtskräftige Anklage der Punkt ist, wo man über den Rücktritt diskutiert. Die Anzeige kann es nicht sein, denn jeder kann in Österreich jeden anzeigen. Wir könnten das morgen nach unserem Gespräch auch gegenseitig tun. Die Staatsanwaltschaft muss auch Anzeigen nachgehen, wenn sie nicht völlig absurd sind. Also zu sagen, jemand war als Bürgermeister korrupt, aber der war überhaupt nie Bürgermeister, das kann sie gleich zur Seite legen. Aber sie muss ermitteln. Das ist auch noch kein Grund. Und nicht einmal, wenn Beschuldigtenstatus vorliegt, ist es ein Grund für einen Rücktritt. Bei einer rechtskräftigen Anklage, eben aufgrund der Folgeproblematiken, kann ich mein Amt dann noch erfüllen. Dann schon. Und vor allem gibt es Lösungen, die dann nicht gesucht werden. Du hast den Fall Wöginger angesprochen. Also natürlich richtig, wenn er argumentiert, soll ich erst mein Mandat zurücklegen. Ich krieg's ja nicht wieder, wenn ich dann freigesprochen werde. Aber er könnte zum Beispiel als Clubobmann der ÖVP zurücktreten und er könnte dann wieder zu diesem gewählt werden, sobald die Einstellung des Verfahrens oder der Freispruch erfolgt ist.
Noch dazu muss man sagen, sind in der gleichen Causa mehrere Beamte auch angeklagt und da wurde jetzt einer zum Beispiel suspendiert, nur weil er angeklagt wurde und kann seinen Dienst nicht weitermachen.
Das Dilemma ist allerdings, dass Lösungen von anderen Berufen für die Politik nicht verwendbar sind. Weil ich kann ja zum Beispiel einem privaten Unternehmen, wenn jemand mit gerichtlichen Vorwürfen konfrontiert ist, ihn sozusagen vom Außendienst in den Innendienst versetzen. Wie soll das in der Politik klappen? Ich kann bei Beamten oder generell öffentlich Bediensteten, die vorübergehend suspendieren, mit vollen Bezügen, mit einem Großteil der Bezüge, und dann fangen sie mit ihrem Dienst sofort wieder an, wenn sie freigesprochen sind. Das ist natürlich für einen Politiker zum Beispiel im Wahlkampf nicht möglich, weil er wird dann nicht gewählt. Und ihm nur zu sagen, naja, du kannst in 5 Jahren ja dann wieder antreten, da verstehe ich schon, dass das jemand persönlich, so auch Mara in Wien, ein schwaches Argument versteht.
Wobei Sebastian Kurz hat ja ursprünglich offenbar sowas versucht, wie er zurückgetreten ist als Bundeskanzler, ist er ja ÖVP-Chef geblieben und Alexander Schallenberg ist kurz Bundeskanzler geworden. Und das war allen immer klar, das ist eine Übergangslösung und möglicherweise will Kurz zurückkommen als Bundeskanzler, hat sich dann aber entschieden, ganz aus der Politik auszugehen und dann ist statt Schallenberg Nehammer Bundeskanzler geworden. Jetzt in den letzten 10 oder 15 Jahren wurde, ist jedenfalls mein Eindruck, sehr viel mehr gegen Politiker ermittelt und sind sehr viel mehr Politiker vor Gericht gestanden als früher. Warum ist das so? Sind die Politiker krimineller geworden oder ist die Justiz heute strenger?
Zunächst war das Vorurteil, Politiker können sich's eh irgendwie richten. Es würde ihnen nichts passieren. Sie werden nicht einmal angeklagt, geschweige denn verurteilt, immer schon falsch. Auch früher. Zum Beispiel Franz Ohler, SPÖ, mächtiger Politiker einst und gleichzeitig auch Gewerkschaftschef, hat Gelder des österreichischen Gewerkschaftsbundes genommen, um damit einerseits eine Boulevardzeitung zu unterstützen und andererseits die FPÖ, der schon Ende der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts zu einem Jahr schweren Kerker verurteilt worden. Und Ex-Bundeskanzler, auch beide SPÖ, Bruno Kreisky und Fred Sinowat sind wegen Ehrenbeleidigung und Falschaussage in einem Verfahren auch verurteilt worden.
Beide übrigens nach ihrer Amtszeit, muss man dazu sagen.
Allerdings, die Ehrenbeleidigung war noch während der Amtszeit von Bruno Kreisky. Mhm. Gleichzeitig aber in der jüngeren Vergangenheit ist die halbe FPÖ, BZÖ, da gab es mehrere Parteiumbenennungen, ÖVP-Landesregierung in Kärnten wegen diversen Parteienfinanzierungs- und Korruptionsdelikten verurteilt worden. Das reicht schon in die Gegenwart hinein und so gesehen gebe ich dir recht, es ist die öffentliche Aufmerksamkeit und auch jene der Medien stärker geworden und das schafft natürlich Druck, dass man mehr ermittelt und dass man auch allenfalls mehr anklagt.
Die USA haben ja sogar erstmals einen Präsidenten, der wegen eines Verbrechens verurteilt wurde, konkret wegen der Fälschung von Geschäftsunterlagen, und zwar in gleich 34 Fällen. Es geht dabei um Schweigegeld für eine Pornodarstellerin, die behauptet, dass sie mit Donald Trump eine Affäre hatte. Und trotz dieser Verurteilung in 34 Fällen hat Trump kandidiert bei der letzten Präsidentenwahl und wurde auch wieder gewählt. Warum stört das seine Wählerschaft offenbar nicht?
Offenbar gibt es ein Jetzt-Erst-Recht-Gefühl. Da müssen wir aber gar nicht über den Atlantik in die USA schauen. Es waren zu Beginn dieses Jahres Gemeinderatswahlen und Bürgermeisterwahlen in Vorarlberg. Und in Blue Dance wurde der Amtsinhaber mit absoluter Mehrheit im ersten Wahlgang wiedergewählt, obwohl er kurz vorher, nicht rechtskräftig, es gilt die Unschuldsvermutung, zu 11 Monaten bedingter Haft verurteilt wurde. Also haarscharf unter der 12-Monats-Grenze, wenn man sein Amt verliert. Und das nicht wegen irgendwas, sondern wegen Amtsmissbrauchs als Bürgermeister. Und diese Stimmungslage jetzt erst recht entsteht auch, nicht nur, aber auch, weil Politiker und Parteien das befeuern, indem sie immer, wenn ihnen was nicht passt, es gegen einen der ihren geht, sagen, das wäre ja sowieso alles Politikjustiz. Und das halte ich für verantwortungslos.
In Vösendorf in Niederösterreich ist der Bürgermeister jetzt kürzlich zurückgetreten, weil er einen körperlichen Angriff auf sich selber erfunden hat und er wurde dann verurteilt und ist dann gegangen. Aber auch Trump fühlt sich natürlich von der Justiz politisch verfolgt. Er spricht seit Jahren nur von einer Hexenjagd und er bezeichnet auch Richter und Richterinnen, die seine politischen Entscheidungen als Präsident blockieren, als linksradikale Irre. Und sein Vizepräsident Vance, der geht noch weiter, der sagt, es steht Gerichten überhaupt nicht zu, den Willen des Volkes zu blockieren, den der demokratische Präsident, der demokratisch gewählte Präsident durchsetzen will. Das erinnert irgendwie ein bisschen an das berüchtigte Zitat von Herbert Kickl, das Recht hätte der Politik zu folgen und nicht die Politik dem Recht. Wie siehst du das?
Ich halte das für aus demokratiepolitischer Sicht brandgefährlich. Im Zuge der Diskussionen über diese Aussage von Herbert Kickl hat seine Parteikollegin, Nationalratsabgeordnete Dagmar Berlakovic, und zwar im Nationalrat, nicht irgendwo im Bierzelt, auch gesagt, es darf nie passieren, dass wir uns in unserem Handeln durch Gesetze behindern lassen als politische Partei. Wenn das eine Abgeordnete in offizieller Funktion sagt, na hallo, echt jetzt? Geht's noch? Das ist tatsächlich eine Untergrabung der Gewaltenteilung und der Demokratie. Und wenn das leider bei mehreren Parteien Schule macht, dann gefährden wir unseren demokratiepolitischen Grundkonsens. Das ist ja eine Art Freispruch im Vorhinein für Politiker und Parteien, was immer sie anstellen. Und vor allem, wer entscheidet dann, ob ein Fehlverhalten vorliegt? Trump selber, der jeweilige Politiker in Österreich selber, das kann es nicht sein. Natürlich muss man Herbert Kickl, werden wir es in einem Seminar an der Universität zugute halten, die Politik, nämlich gewählte Volksvertreter im Parlament, machen Gesetze. Und diese Gesetze sind anzuwenden. Insofern folgt das Recht in gewisser Hinsicht schon der Politik. Aber umgekehrt ist die Politik an höherrangige Rechtsnormen dabei gebunden, auch bei ihren Gesetzen. Zum Beispiel an die österreichische Bundesverfassung, aber auch an die Europäische Menschenrechtskonvention. Das kann man zwar auch ändern, aber damit nicht Politiker sich die Verfassung umschreiben können, ist in Österreich so, bei der Änderung von Baugesetzen, also von Basiselementen der Verfassung, dürfen nicht Politiker das einfach umschreiben, auch nicht mit Zweidrittelmehrheit im Parlament, sondern muss es eine Volksabstimmung geben.
Jetzt wissen wir noch nicht, wie Donald Trump letztlich mit Entscheidungen des obersten Gerichtshofs umgehen wird. Also fast alle Rechtsstreitigkeiten werden ja momentan von allen Seiten berufen und werden letztlich vor dem Supreme Court enden. Und der spielt ja in den USA nochmal eine andere Rolle als in Österreich. Und darüber würde ich gern noch kurz mit dir reden, nämlich über die österreichische Situation. Für das, wofür das Supreme Court in den USA zuständig ist, gibt es bei uns ja gleich drei verschiedene Höchstgerichte.
Also zu Trump noch, der ignoriert auf untergeordneter Ebene bereits Gerichtsurteile. Ja. Missachtet sie glatt. Wir haben aber den obersten Gerichtshof, das ist die oberste Instanz in allen straf- und zivilrechtlichen Verfahren und entscheidet dann letztlich. Also gegen ein Urteil des obersten Gerichtshofs gibt es keine Berufungsmöglichkeit.
Dort wurde ja zum Beispiel vor kurzem entschieden, dass Ex-Finanzminister Grasser wegen Bestechlichkeit rund um die Privatisierung von Bundeswohnungen vor vielen Jahren ins Gefängnis muss. Da war der OGH eben die letzte Instanz in einem Strafverfahren.
Und dann gibt es noch den VWGH, den Verwaltungsgerichtshof. Der ist die oberste Instanz, der Name sagt schon, in allen Verwaltungsangelegenheiten. Also wenn ich von Behördenentscheidungen betroffen bin, dann kann ich bis zum Verwaltungsgerichtshof gehen, um mich darüber zu beschweren. Das kann Dinge wie Bau- oder Abrissbescheide betreffen. Das geht über Steuerbescheide beispielsweise bis hin auch zu einem banalen Strafmandat, wenn ich mich dadurch dieses ungerecht behandelt fühle.
Oder sehr, sehr große Verfahren wie die Baugenehmigung für eine Straße oder einen Tunnel, wo dann auch Behörden möglicherweise vor dem Verwaltungsgerichtshof stehen. Und schließlich gibt es noch den VFGH, den Verfassungsgerichtshof, wo es um Grund- und Menschenrechte geht. Der entscheidet zum Beispiel, ob in Österreich die Sterbehilfe zulässig ist oder ob man einen abgelehnten Asylwerber nach Syrien abschieben darf. Der Verfassungsgerichtshof ist für die Politik am relevantesten, weil er auch immer wieder Entscheidungen trifft, die weitreichende politische Folgen haben.
Nehmen wir ein, zwei Beispiele, wo politisch heftig diskutiert wurde und die Debatten auch oft sehr emotional waren. Der Verfassungsgerichtshof hat zum Beispiel ein Sozialhilfegesetz aufgehoben als verfassungswidrig. In dem war vorgesehen, die Sozialhilfe bekomme ich nur, wenn ich ausreichend Deutschkenntnisse habe. Da war der Verfassungsgerichtshof der Meinung, entweder ich bin bedürftig, dann steht mir die Sozialhilfe zu, oder ich bin nicht bedürftig, dann habe ich sie nicht zu kriegen. Ob ich besser oder schlechter Deutsch spreche, kann damit nichts zu tun haben, man kann da keine Deutschtests dafür einführen. Umgekehrt, ein anderer Fall, auch sehr heftig diskutiert, die Fusion der Krankenkassen, ein neues Krankenkassengesetz, das angeblich eine Patientenmilliarde an Einsparungen bringen sollte. Mittlerweile wissen wir laut offizieller Aussage der damaligen Gesundheitsministerin, das war nur ein Marketing-Gag, hat der Verfassungsgerichtshof als verfassungskonform und in Ordnung eingestuft, weil es eben nicht seine Aufgabe ist zu sagen, das ist inhaltlich gut oder schlecht, ob das eine gute oder blöde Idee ist, ist juristisch irrelevant, aber es war verfassungskonform, wie es zustande gekommen ist.
Aber könnte da die Politik jetzt nicht einfach versuchen, lauter brave Parteisoldaten in den Verfassungsgerichtshof zu schicken, damit die dann dort immer so entscheiden, wie die Regierung es will?
Rein theoretisch ja, denn Verfassungsrichter werden von politischen Akteuren ernannt, von der Bundesregierung, also formell zwar vom Bundespräsidenten angelobt, aber die machen den Vorschlag. Genauso hat der Nationalrat und der Bundesrat Nominierungsrechte. Zum Beispiel die Regierung schlägt gleich 6 Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs vor und 3 Ersatzmitglieder. Aber es gibt Schutzmechanismen, dass die eben nicht parteigebunden entscheiden. Und sie haben sich bisher, das zeigt wirklich die Tradition, auch immer daran gehalten, hier unabhängig zu sein. Die Schutzmechanismen sind, sie werden bis zum Ende ihres 70. Lebensjahres ernannt. Das heißt, die wollen beruflich nachher nichts mehr werden. Damit kann ich sie nicht unter Druck setzen. Ihr weiterer Karriereweg führt nur noch in die Pension. Und da tun sich Parteien dann schon schwer, die irgendwie zu beeinflussen und sie unter Druck zu setzen.
In sehr grundsätzlichen Rechtsfragen endet der Rechtsweg übrigens nicht in Österreich. In Luxemburg hat der Europäische Gerichtshof seinen Sitz. Der überwacht die Einhaltung des EU-Rechts, also unseres gemeinsamen europäischen Rechts zum Beispiel, ob es zwischen EU-Ländern Grenzkontrollen geben darf, trotz des Schengen-Abkommens, oder ob Deutschland, was es jetzt momentan gerade tut und plant, an seiner Grenze Asylwerber ohne Verfahren ablehnen darf.
Und dann gibt es noch einen Gerichtshof, der so ähnlich klingt, den man aber nicht damit verwechseln sollte. Das ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Es glauben viele, da kommt europäisch vor, das muss doch was mit EU zu tun haben. Nein, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist eine Einrichtung des Europarats, da sind 46 europäische Staaten Mitglied, und seit 1964 ist auch die Europäische Menschenrechtskonvention, über die dieser Gerichtshof entscheidet, Teil der österreichischen Bundesverfassung und hat zu gelten.
Vor diesem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gab es übrigens einen sehr berühmten Fall aus Österreich, der vor genau 50 Jahren begonnen hat und der ganz wesentlich mit Politik und Justiz und auch mit Medien zu tun hat. 1975 hat der sehr berühmte Journalist, damals Peter Michael Lingens, in einem Artikel den damaligen Bundeskanzler Bruno Kreisky sehr scharf kritisiert für seinen Umgang mit ehemaligen Nazis in der Politik. Und Lingens hat Kreisky damals wörtlich vorgeworfen, übelsten Opportunismus und dass er unmoralisch und unwürdig handeln würde. Lingens wurde dafür in Österreich in allen Instanzen rechtskräftig verurteilt, wegen Ehrenbeleidigung, und er ist dann eben vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen und er hat dort 1986, also 11 Jahre nach seinem ursprünglichen Artikel und 11 Jahre auch nach seinen Verurteilungen in Österreich, gewonnen. Seine Verurteilung in Österreich hätte nämlich die Meinungsfreiheit verletzt, hat der Gerichtshof gesagt, auch weil sich Politiker mehr öffentliche Kritik gefallen lassen müssen als Durchschnittspersonen.
Und das war jetzt nicht nur sehr gut für den Journalisten Peter Michael Lingens und auch nicht nur sehr gut für die Pressefreiheit in Österreich, sondern durch diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ist es so, dass alle 46 Mitgliedstaaten des Europarates in ihrer Rechtsprechung dieses Urteil jetzt anerkennen müssen und sich danach richten müssen.
Ein sehr berühmtes Urteil Lingens gegen Österreich, weil der Beklagte in dem Fall war eben die Republik Österreich, die Lingens verurteilt hat. Jetzt in der politischen Debatte der letzten Jahre und auch jetzt der letzten Wochen ist der Gerichtshof für Menschenrechte vor allem auch deswegen wichtig geworden, weil sehr viele Fälle zum Asylrecht und zu Flüchtlingen bei ihm landen.
Da gibt es einen hochaktuellen Streitfall. Die Bundesregierung plant, den Familien Nachzug für Flüchtlinge einzuschränken, wenn man nicht will, dass noch mehr Ausländerinnen und Ausländer nach Österreich kommen. Es gibt aber in der Europäischen Menschenrechtskonvention eine Bestimmung, die auch das Recht auf Familienleben beinhaltet. Das ist ein Menschenrecht. Das könnte also mit der Absicht der Bundesregierung in der Gesetzgebung kollidieren. Und letztlich müsste der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entscheiden, ob das, was die Regierungsparteien hier in Österreich planen und dann wohl auch machen, auch tatsächlich verfassungskonform ist.
Es gibt aber immer mehr Politiker, nicht nur in Österreich, die sagen, der Gerichtshof für Menschenrechte legt die Menschenrechtskonvention viel zu großzügig aus. Die wurde 1950 beschlossen. Damals hat niemand mit riesigen Flüchtlingsströmen von Millionen Menschen aus Afrika oder aus dem Nahen Osten gerechnet. Und die Bestimmungen in der Menschenrechtskonvention, die wären einfach nicht mehr zeitgemäß. Und die Auslegung des Gerichtshofs auch nicht, dieser Konvention. Ist an dieser Kritik was dran?
Die Frage ist nicht, ob ich diese Kritik äußern darf und diese Meinung haben darf. Selbstverständlich ja, das kann auch ein Spitzenpolitiker jederzeit als Meinung äußern. Die Frage ist nur, wer entscheidet letztlich darüber, ob die Kritik berechtigt ist. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder eben der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist für die Auslegung der Menschenrechtskonvention zuständig oder Regierungs- oder Parteipolitiker sagen, das muss so oder so sein. Da erscheint mir schon die unabhängigere Variante, wenn der Gerichtshof das tut und nicht irgendjemand nach Politiker oder Parteigutdünken.
Was wir aber letztlich aus all dem lernen, ist das, was einen funktionierenden Rechtsstaat ausmacht und was auch bekannt ist als das rechtsstaatliche Prinzip in der österreichischen Verfassung, eines dieser Grundprinzipien, die man ohne Volksabstimmung nicht abschaffen dürfte. Und dieses Prinzip bedeutet, dass alle staatlichen Organe, also die Regierung, die Behörden, alle Beamten und öffentlich Bediensteten nur auf Grundlage der bestehenden Gesetze handeln dürfen.
Und wir haben auch in unserer Verfassung eine sehr kluge Aufteilung, welches staatliche Organ für was zuständig ist und was machen darf. Im Parlament werden die Gesetze beschlossen. Diese Gesetze müssen angewendet werden. Das macht die Verwaltung. Oberstes Verwaltungsorgan ist die Bundesregierung. Ich kann aber, da ich als Bürger und Bürgerin die Gesetze befolgen muss, Betroffener bin, mich bei deren Anwendung benachteiligt fühle, vor einem Gericht meine Rechte eben geltend machen. Und diese Gewaltentrennung ist ganz wichtig, dass dann das unabhängige Gericht entscheidet und eben nicht die Regierung gleich selber sagt, was wir gemacht haben, war schon in Ordnung.
Erfunden hat dieses berühmte Prinzip der Gewaltenteilung zwischen Legislative, Exekutive und Judikative übrigens schon vor fast 300 Jahren der französische Philosoph Montesquieu. Und damit geht unsere neue Folge von der Professor und der Wolf zum Thema Politik und Justiz zu Ende. Danke, Peter.
Danke, Armin.
Danke euch.
Lost my own way, looking back, but I won't change. You keep saying you won't stay. Stay here cause you're lonely. Lost, lost, I get lost. Tracing steps that we have crossed. Breaking down these empty walls. Waiting for the curtain call. Lost, lost, I get lost. Out of place here, I suppose. Chasing down these highs and lows. Waiting for the...
It's unlikely. Stay unspoken, swallow down, but I'm choking. Every thought left wide open, falling fast, falling empty. You don't need to resent me. Let me break it down gently. One last time if you let me.
I'm made of steel.
Das war der Professor und der Wolf mit einer Folge zum Verhältnis von Politik und Justiz. Diese Folge und alle bisherigen Gespräche zwischen Armin Wolf und Peter Filzmaier gibt's auf der FM4-Webseite auch im Bild zum Nachschauen. Und zum Nachhören im FM4-Player, in ORF Sounds und überall dort, wo es Podcasts gibt. Auf FM4 geht's bis 22 Uhr weiter mit mir, Nathalie Brunner in der Homebase. Und dann UK, hallo, UK Calling, FM4 Heartbeat, Robert Rotefahr meldet sich dann wieder.
FM4 präsentiert die MQ Sommerbühne. Open Air bis Mitte September. Performances, Literatur, Freiluftkino.
Das Museumsquartier ist für mich eine Chill-Out-Zone, andererseits aber auch eine Party-Zone.
Und die neue Konzertreihe MQ Tunes. Immer mittwochs, junge Musik aus Österreich.
Und sie tanzen in der Disco und sie schreien Hurra.
Mit Edna Million, Lowlife Rich Kids, Luca Malina und vielen mehr.
Es ist zentral und man fühlt sich einfach immer frei.
Das ganze Programm der Sommerbühne im Museumsquartier Wien findest du online bei uns.
At Radio FM4.
Tonight, 'cause I wanna smoke it in the shades, and it's a make me feel like I'm sick in the head. So then I go on a daydream where I know that I'm wrong, it makes me right. You look cool this morning, do you wanna go out tonight? So I kept it all to myself instead. I went back to the man's house and he completely fucking changed my life. He told me his story about a love sick lullaby.
Wow, der Walk perfekt, der Style, dieser Look, sehr nice. Den hätte ich auch gern. I want one of those. Nicht träumen, shoppen in der Fussel Modestraße. Findest du deinen Lieblingsstyle. Gönn dir was Schönes, Fussel.
Du gibst einfach alles, im Training, im Job, im Alltag. Dann gib deinem Körper, was er braucht. MagnoFit. Die fruchtig frischen Magnesium-Direktsticks. Einfach auf der Zunge zergehen lassen. Ganz ohne Wasser. So praktisch, ich habe sie immer dabei.
MagnoFit, die Nummer 1 Magnesium-Sticks aus deiner Apotheke.
Gönn dir dein Shopping-Date und finde deinen persönlichen Lieblingsstyle in der Fussel-Modestraße. Gönn dir was Schönes. Fussel.
When problems overwhelm us and sadness smothers us, where do we find the will and the courage to continue? Well, the answer may come in the caring voice of a friend.
FM4. Heartbeat. Heartbeat.
Hallo, einen schönen Abend wünscht Robert Rothefer bei einer Ausgabe von FM4 Heartbeat aus der englischen Einschicht, wo es auch immer schwer fällt, sich in die schönere Parallelwelt der Musik zu flüchten. Und ich befürchte, neues Material dafür wird nicht mehr aus dieser Richtung hier kommen. Das heißt schon, das eine Mal noch. Das ist ein Song vom gerade angekündigten allerletzten Album von Bob Stanley, Pete Wiggs und Sarah Cracknell, a.k.a. St. Etienne. International wird es heißen. Erscheinen wird es erst im September. Und diese erste Nummer daraus, die man hören kann, heißt, so wie sie einen sich fühlen macht, Glad.
You're looking down your street.
You sad when you
sofort, diese Musik kommt aus Dänemark. Da können die sich dreimal Detroit nennen, das Dänische ist nicht zu verleugnen. Ja, eh Scherz, aber dass jetzt niemand hier ans Mikro geht, bietet mir die gute Gelegenheit anzukündigen, was alles in dieser Sendung kommen wird. Unter anderem Stereolab, Manuela, Robert Forster, Frankie Cosmos, Brooke Sparks, Charlie Hanna, Herman June, Stanley Brinks, Ungehörtes von Nick Drake und vieles mehr. Was wir hören, ist tatsächlich ein Stück von einer Band namens Detroit aus Dänemark. Es heißt Alarm. Und was als nächstes kommt, ist eine Zusammenarbeit zweier auch noch verliebter Mitglieder der irischen Folk-derivierten Bands. Lancome und Landless, mit Schlagzeuger dazwischen, gemeinsam genannt Poor Creature, The Whole Town Knows.
Sorrow.